Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Heute möchte ich mit dir über das Thema Standards sprechen und zwar nicht im Kontext von Standards und Prozessen, sondern von Standards, die du in deinem Leben selber erlaubst. Es gibt zum Beispiel in Amerika eine Franchise-Fast-Food-Kette Bubba Gump, die kennst du vielleicht aus Forrest Gump. Da gibt es zum Beispiel Coconut Shrimp, das ist so ein famous Dish da drüben, was man im Prinzip ganz gut essen kann. Wirst du nicht satt von, aber kannst du einfach mehr bestellen. Und da gibt es dann an der Wand in der Innendekoration zum Beispiel ein rotes Schild. Das ist einfach so eine Holztafel und da stand was drauf, was ich vor vielen Jahren gesehen und fotografiert habe und immer wieder dran denke. Und das ist einfach so ein Statement aus irgendeinem Film. Da steht dann drauf, I'm a man of my word. Also ich stehe zu meinem Wort. Und das ist im Endeffekt so eine Geschichte, über die der ein oder andere intensiver nachdenken sollte, weil tatsächlich, wenn du erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen verkaufst, im Hochpreissegment aktiv bist und wenn du im Endeffekt für Kunden Probleme löst, die mit hohem, subjektiv empfundenen Risiko verbunden sind, dann ist es aus meiner Sicht elementar wichtig, dass du auf der persönlichen Ebene überzeugst. Produktmerkmale und irgendwelche Leistungsspezifikationen drumherum, die sind alle hilfreich, um dem Kunden zu helfen, also bei der Entscheidung zu helfen, dass das, was du da anbietest, grundsätzlich passt. Aber gerade wenn das immer teurer wird, was du verkaufst, wechselt irgendwann der Fokus des Konsumenten von, was kriege ich an Funktionen und Knöpfen und Features, zu der Frage, bin ich hier auf der richtigen Seite? Werde ich hier kein Geld verlieren oder kein unnötiges Risiko akzeptieren müssen? Und der Einzige, der diese Frage im Prinzip beeinflussen kann, bist du, weil du bist ja im Endeffekt nicht ohne Grund in diesem Verkaufsprozess involviert. Würdest du keinen Unterschied machen, könnte man das ganze Zeug ja einfach digital ohne menschliche Interaktion im Internet verkaufen. Man hat aber in deiner Firma festgestellt, das ist bei euch nicht der Fall. Da braucht man immer noch irgendwelche Personen und dann müssen diese Personen ja auch wirklich, ja, ich sag mal, den Kunden an die Hand nehmen und führen, Richtung Abschluss begleiten. Und das funktioniert aber auch nur, wenn dir jemand folgen will. Und das beginnt ja schon damit, ins Wanken zu geraten, wenn du zu dieser geführten Tour beispielsweise zu spät kommst. Das heißt, fängt schon damit an, dass wenn du Termine mit jemandem vereinbarst, du die auch einhalten musst. Dann komm nicht hier auf Punktlandung, sondern komm ein bisschen mit Vorlauf, weil tatsächlich ist halt einfach so, 3 Minuten zu spät ist immer noch zu spät. Und wenn du dann sagst, ja, ich habe da was übersehen, das sind einfach Sachen, die dem einen oder anderen völlig egal sind, aber für andere Leute ist das dann schon das K.O.-Kriterium. Die werden dich dann vielleicht trotzdem nicht direkt vor die Tür setzen, aber die werden im Prinzip da schon entscheiden, dass sie mit dir keine komplexen Deals machen, weil insbesondere dann, wenn vielleicht auch noch andere Parteien später an dem Projekt beteiligt sind und man vielleicht auch gemeinsame Meetings macht oder ähnliche Dinge, dann werden die nicht das Risiko eingehen wollen, dass sie sich für dich stark gemacht haben und du dann vielleicht einfach mal wieder ein bisschen zu spät kommst und alle auf dich warten, weil das färbt ja dann auch auf die Person ab, die dich da ins Spiel gebracht hat. Ja, wenn wir beispielsweise einen Termin haben und du kommst, keine Ahnung, 6, 8 Minuten zu spät, ist das auch erledigt für mich. Also dann machen wir auch erstmal keinen neuen Termin, weil ich habe dann schon wieder was Neues zu tun. Das ist tatsächlich eine Konsequenz, die ich einfach im Leben entwickelt habe. Ich erinnere mich noch vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, da kam irgendwie so ein Vertreter von American Express zu mir und er wollte mir die damals sehr populäre Corporate-Karte verkaufen. Und das war eine wahnsinnig starke Karte mit unheimlich großem Leistungsumfang. Inzwischen gibt es da ja auch verschiedene andere Karten. Der Leistungsumfang, habe ich das Gefühl, wird immer kleiner und die Gebühren werden jedes Jahr höher, aber das ist eine andere Baustelle. Aber da war es eben so, ich hatte mich sehr für diese Karte interessiert, weil da waren alle möglichen Vorteile drin, insbesondere wenn man viel in Amerika unterwegs ist, was ich zum damaligen Zeitpunkt ja mindestens 2 oder 4 Mal im Jahr gemacht habe. Naja, und dann war es so, da hatte ich mit dem Vertreter einen Termin für 9 Uhr oder so ähnlich und dann kam der halt so 8, 9 Minuten zu spät. Da habe ich gesagt, so Kollege, tut mir leid, also das ist jetzt hier nicht mehr möglich, weil ich habe jetzt ja im Anschluss auch Termine und ich werde ja nicht meine Kunden anrufen und denen sagen, sorry, ich verzögere mich, weil du zu spät bist. Das heißt, du bist jetzt hier leider umsonst gekommen, melde dich aber gerne mit einem neuen Termin und dann können wir uns nochmal zusammensetzen, da muss er einfach nur pünktlich sein. Ja, dann hatte der natürlich direkt ein Ego-Problem, hat sich wahrscheinlich auch gedacht, also da fahre ich nicht nochmal hin. Und ich wollte aber unbedingt diese Karte haben und dann musste ich da leider in seiner Niederlassung anrufen, hatte da irgendwie seinen Chef drin, habe dem dann klargemacht, dass ich den Typen gar nicht falsch behandelt habe, sondern dass er einfach die Uhr nicht lesen kann und dass ich ihm gerne eine Chance gebe, das zu beweisen, dass er diesen Fehler ausgeglichen hat. Naja, und dann musste er halt nochmal vorbeikommen. Dann habe ich die Karte auch bei ihm bestellt, habe ich ihm gesagt, hör zu, ich habe mit dir persönlich kein Problem, aber ich lasse mich durch andere Leute, die einfach schlecht organisiert sind, nicht in meinem Ablauf stören. Ich werde richtig aggressiv, wenn jemand meinen Zeitplan sprengt. Und ich verstehe auch nicht, wenn Leute sich in einem Zoom-Call oder in einem Teams-Meeting mit jemandem da verabreden und dann sagen, ja, dann ist der irgendwie 20 Minuten zu spät gekommen, weil ich würde das gar nicht mitbekommen. Ich wäre schon längst wieder woanders, weil ich mir einfach denke, Leute, also wir hatten ja beide die gleiche Chance. Es ist ja auch so, dass du ja auch im Notfall meine Handynummer gehabt hättest oder meine Telefonnummer. Sollte da also eine technische Panne passieren, weil dir gerade an dem Tag morgens einer mit dem Bagger die Leitung da vor der Tür durchgehackt hat und dein UMTS oder LTE-Volumen war jetzt auch wieder aufgebraucht, weil du gestern wieder im Internet zu lange rumgesurft bist und die Prepaid-Karten dann eben auch nicht mehr so viel bieten, wie es früher mal der Fall war. Und für einen Vertrag hat es halt noch nicht gereicht. Sonst hättest du vielleicht eine Flat. Da kann ich ja keine Rücksicht drauf nehmen. Also klar ist einfach, mach dein Problem nicht zu meinem. Aber so wollen Kunden halt auch im Prinzip behandelt werden. Das heißt, du musst da eben als Macher, als Macherin auftreten und sagen, passen Sie auf, ich bin hier, um Probleme zu lösen und nicht, um neue zu machen. Und dann ist es eben so, dass du in dem Zusammenhang auch wirklich darauf achten musst, dass du Zusagen auch immer einhältst, dass du auch nicht sagst, ich melde mich mal die Tage und dann dauert es 3 Wochen, weil das ist zwar auch eine Anzahl von vielen Tagen, aber für viele Leute ist das eben noch was anderes. Und es sind manchmal einfach diese Kleinigkeiten. Und das muss man halt auch einfach üben. Der ein oder andere, der hat selber nicht so viel Erfahrung, wie lange Sachen wirklich dauern. Der sagt, ach, ich mach das mal eben. Und wenn er sich dabei stoppen würde, stellt er später fest, oh krass, waren oft wieder 25 Minuten. Das ist überhaupt so eine kleine Übung, die ich mal an der Stelle empfehlen würde. Dass wenn ihr mal mit Leuten telefoniert, dass ihr euch im Nachgang einfach mal die Frage stellt, wie lange war das jetzt eigentlich? Und dann schreibst du die Zahl auf und dann guckst du beispielsweise in den Display und guckst mal, wie weit du von dem, was du selber so wahrgenommen hast, abweichst. Weil das ist tatsächlich eine Sache, die ist mir damals in meiner Computerfirma aufgefallen. Da war die Sache eben so, dass wir dann teilweise auch Kundenbetreuer hatten, die haben mit Kunden telefoniert und dann haben die nach dem Telefonat dieses Telefonat nicht abgerechnet. Dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, hör mal, warum hast du das jetzt nicht abgerechnet? Ja, das war doch nur ganz kurz. Dann sage ich, aber es waren 17 Minuten. Oh krass, habe ich gar nicht so wahrgenommen. Und dadurch bin ich erst so ein bisschen darauf aufmerksam geworden, dass manche Menschen überhaupt keine Vorstellung haben, wie schnell Zeit im Leben vorbeizieht und dass man das eben auch bei solchen Telefonaten ja nur 3-mal die Stunde machen könnte. Dann hat man die ganze Stunde im Prinzip verbrannt, ohne dass irgendein Gegenwert erzielt wurde. Gleichzeitig möchten die Mitarbeiter ja aber für diese Stunde normales Gehalt haben und keinen Urlaubsantrag einreichen. Von daher muss man denen schon klar machen, dass wenn sie das als Arbeit bezeichnen, dann wäre eben auch der Anspruch, dass das dokumentiert werden muss. Aber die Botschaft ist einfach, du musst den Standard definieren. Du musst einfach klar kommunizieren, was kann man von dir erwarten, wofür wirst du gerade stehen. Und dann musst du halt auch im Prinzip einfach sicherstellen, dass das auch immer in Erfüllung geht. Es gibt natürlich Situationen, wo, ich sag mal, Sachen passieren. Dann kannst du es immer noch aus meiner Sicht dadurch fixen, dass du die Verantwortung übernimmst. Also beispielsweise, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich verspreche, es wird super cool, was auch immer jetzt. Ich versuche es jetzt irgendwie so ein bisschen abstrakter zu formulieren, dass sich jeder hier abgeholt fühlt. Du sagst dem Kunden, ich verspreche ihnen, es wird ein super Ergebnis, sie werden absolut begeistert sein. Hinten raus sagt der Kunde dann, ja, so richtig begeistert bin ich nicht, weil das und das und das ist dann doch anders gelaufen. Und wenn du dann einfach nicht so verbohrt bist und vielleicht wirklich auch offen für eine Kommunikation, dann fällt es dir ja vielleicht auch leicht nachzuvollziehen, was der Kunde wirklich meint. Dann denkst du, ja, hat er recht, doch, hat er recht. Aus seinem Blickwinkel habe ich das, was ich versprochen habe, tatsächlich nicht zu 100% erfüllt. Und dann musst du es doch einfach nur gerade fixen. Dann sagst du, hey, pass auf, dann komme ich dir jetzt entweder rückwirkend preislich entgegen oder wir bessern nach oder du bekommst irgendeine andere Kompensation. Einfach nur zu sagen, ja, schade und das ist jetzt halt blöd und müssen sie jetzt mit leben und machen wir immer so und im Großen und Ganzen hat es doch schon geklappt, führt halt dazu, dass du keinen Folgeauftrag kriegst. Deshalb, jeder von uns macht irgendwann mal Fehler, jeder von uns hängt mal irgendwo im Stau, jeder von uns, verballert auch mal irgendeinen Termin oder so weiter. Aber dann fang nicht an, irgendwelche Lügengeschichten zu erzählen, sondern geh einfach hin und sagst, ganz ehrlich, ich habe es einfach verballert. Und dann denkt er sich, krass, das habe ich jetzt schon seit Monaten lang nicht mehr gehört, mach dich auch wieder sympathisch, weil sagst du dann so, wir machen zwar Fehler, aber wir kaschieren die auch nicht. Und wenn da was verbockt wird, dann fixen wir das auch. Es ist nicht zu verhindern, dass wir uns alle kurzfristig darüber ärgern, insbesondere ich vielleicht sogar selber mich darüber ärgere, weil ich einfach einen anderen Anspruch an mich habe. Aber am Ende des Tages bin auch ich teilweise einfach vielleicht mal kurzfristig überfordert, unaufmerksam, abgelenkt oder was auch immer. Deshalb, ich bitte da nicht um Verständnis, sondern ich bitte um harte und gerechte Strafe. Das ist so ein Wording, was man bei der Bundeswehr lernt, dass wenn du da irgendwie Mist baust, gehst zu deinem Chef, sagst, Chef, ich bitte um Entschuldigung, und sagt er, hey, Sie brauchen keine Entschuldigung, Sie bitten jetzt um harte und gerechte Strafe. Und das ist dann tatsächlich im ersten Moment etwas beängstigend, aber wenn du das dann zu deinem Ritual machst, dann führt das häufig zu gar nicht so bösen Ergebnissen, weil unterm Strich irgendwie jeder darüber lachen muss. Und dann weiß ich nicht, machst du 3 Liegestütz oder 5 oder 15, je nachdem, und dann ist die Sache vielleicht auch wieder vom Tisch. Dann hat jeder zur Kenntnis genommen, du hast verstanden, du hast Mist gebaut, die haben verstanden, du hast es eingesehen und dann ist es in vielen Fällen auch einfach damit erledigt. Das ist auch die Art und Weise, wie ich meine Mitarbeiter führe. Die kriegen von mir so viele Aufgaben, die kriegen so viele Sachen auf den Tisch, die kriegen auch so viele Informationen, mal per E-Mail, mal einfach während einer Autofahrt, mal dann mal eben per WhatsApp, weil mein Kopf halt irgendwie niemals stillsteht und ich immer neue Ideen habe, was wir noch machen müssen. Und dann kriegen die davon auch echt eine Menge innerhalb von kürzester Zeit in sehr gute Ergebnisse verwandelt. Aber es kann halt auch nicht ausgeschlossen sein, dass dann, weil wir auch alle noch in verschiedenen WhatsApp-Gruppen sind mit verschiedenen Kunden und so weiter, da an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch einfach mal was untergeht. Und dann ist es auch so, dass für mich nur entscheidend ist, dass jemand erkennt, dass er das hätte regeln können. Das heißt, ich erwarte einfach nur, dass mir jemand sagt, ja, okay, habe ich Scheiße gebaut. Und dann weiß ich, okay, was soll ich jetzt auf dem rumhacken? Dann muss der auch nicht mit irgendwelchen, Schikanen oder so rechnen, sondern muss einfach nur, okay, du hast es verkackt. Dann überleg dir jetzt, wie kannst du da selber dafür sorgen, dass sich dieser Fehler so in der Art und Weise nicht nochmal wiederholt. Ja, und dann überlasse ich es im Normalfall den Leuten, diesen Prozess aufzusetzen und sicherzustellen. Ja, und wenn es sich dann halt nochmal wiederholt, dann kannst du so einen kleinen Hinweis geben, sagen, ich glaube, der Prozess, den du dir beim letzten Mal überlegt hast, ist noch nicht so ganz perfekt. Aber es macht eben auch keinen Sinn, auf diesen Sachen rumzuhacken, weil das ist auch eine Sache, die ich versuche, meinem Sohn beizubringen. Ich sage, Jonathan, du bist mein Sohn. Dass du in deinem Leben eine ganze Menge Mist bauen wirst, das weiß ich. Das ist für mich jetzt keine Überraschung. Wer an der einen oder anderen Stelle geschockt sein wird, ist deine Mama. Deshalb, wenn du richtig Mist baust, versuch das nicht irgendwie zu kaschieren. Und wenn dich einer darauf anspricht, fang nicht an zu lügen. Sondern wenn du ein richtig großes Problem hast, dann sagst du einfach nur, wir müssen meinen Papa anrufen und dann regeln wir das schon in irgendeiner Form. Ja, vielleicht kriegst du auch von mir dafür Ärger. Je nachdem, was du da machst, kann ich auch nicht alles durchgehen lassen. Aber bei der einen oder anderen Sache reicht es mir dann vielleicht auch, wenn ich weiß, du hast was draus gelernt. Deshalb rufst mal lieber mich an. Manchmal muss die Mama auch nicht immer alles wissen. Und dann regeln wir das schon in irgendeiner Form. Aber wenn du mich anlügst, werde ich richtig sauer. Dann werde ich richtig sauer, weil wenn du mich anlügst und ich kann mich nicht mehr auf dich verlassen, dann weiß ich auch gar nicht mehr, wem ich nachher glauben kann und dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Dann habe ich auch kein Mitleid mehr. Und deshalb ist einfach wichtig, dass du diese Klarheit auch in deinem Umfeld schaffst, dass du sagst, Leute, es ist doch für uns alle förderlich, wenn ihr auch mal sagt, da fühlte ich mich, weiß ich nicht, vielleicht auch unangenehm angesprochen, da fühlte ich mich irgendwie ja, falsch verstanden oder nicht ausreichend gewertschätzt und so. Dass man das auch einfach mal klar kommuniziert und sagt, Leute, ich bin offen für so einen Rückkanal. Natürlich habe ich da keinen Bock auf so ein Gespräch. Keiner von uns, keiner wird sich freuen, wenn da irgendeine Person, die dir nahesteht, reinkommt und sagt, hör mal, da fühlte ich mich von dir ein bisschen falsch abgeholt. Das fand ich unpassend, wie du da reagiert hast und so. Aber das ist ja gleichzeitig dann auch die Chance, das in Zukunft zu vermeiden, um einfach größere Schäden damit zu verhindern. Und gleichzeitig ja auch ein schöner Rückkanal, dass jemand den Mut hat, zu sagen, hör mal zu, wir müssen da entsprechend nochmal ein bisschen an der Kommunikation untereinander arbeiten, weil der ein oder andere eben, ne, gerade wenn es zu locker ist, das manchmal auch nicht mehr so ganz hinbekommt. Also so. Und von daher geht es einfach um diese Standards. Du musst einfach klare Standards definieren und die dann auch immer wieder verifizieren. Und ich würde eben auch mal ein bisschen größer denken. Jetzt rede ich hier die ganze Zeit von Zuverlässigkeit und Persönlichkeit und Auftreten und so. Aber ich würde das Ganze auch in anderen Bereichen definieren. Also beispielsweise solltest du aus meiner Sicht für dich auch ein Gewicht definieren als Standard. So, und dann kommt immer mal eine Zeit, keine Ahnung, da ist man die ganze Zeit in der Eisdiele oder da ist man ganz träge aus irgendwelchen anderen Gründen und dann gibt es immer gutes Essen, denkt man jetzt nur an Weihnachten und die ganzen Tage da drumrum. Irgendwie ist jeden Tag irgendeiner dabei, Nikolaus zu feiern oder nachzufeiern, vorzufeiern, hier eine Weihnachtsfeier, da ein Weihnachtsmarkt und dann isst du Bratwurst und Lebkuchen und was man da sonst noch so alles konsumieren kann. Jetzt trinke ich keinen Alkohol, das heißt, die ganzen Kalorien, die sich im Bier verstecken, bleiben mir alle erspart, weil Wasser ja im Prinzip völlig problemlos durchläuft. Aber dadurch kommt natürlich dann vielleicht auch mal eine Zeit, wo du einfach ein bisschen wieder mehr drauf kriegst, wie meine Oma das immer genannt hat. Ja, und dann musst du aber einfach für dich selber auch daraus die Konsequenz ziehen. Du sagst, okay, ich habe das jetzt eine Zeit lang genossen und jetzt wird es auch mal wieder Zeit, das ein bisschen anzugehen. Und anstatt jetzt zum Beispiel permanent größere Hosen und größere Hemden zu kaufen, solltest du vielleicht einfach den Hinweis spüren, dass wenn da irgendwie plötzlich Spannung auftritt in der Hose, die eigentlich immer ganz gut gepasst hat, dann ist nicht plötzlich die Hose eingelaufen oder was die Leute sich alle dafür Märchen erzählen, sondern dann ist im Prinzip auch vielleicht einfach mal die Disziplin so ein bisschen aus den Augen gelassen worden und dann machst du ein bisschen Sport, dann geht das wieder weg. Gerade wenn du frühzeitig handelst, das ist ja das Schöne bei Standards, wenn du auf Abweichungen sehr früh reagierst, brauchst du gar nicht so viel korrigieren. Du hast erst heftigen Korrekturbedarf, wenn du es zu lange laufen lässt. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, dass du immer auch reflektierst, was ist mein Standard und wo befinde ich mich gerade? Weil du wirst ja immer von irgendwas abweichen. Ich habe zum Beispiel das Ziel, jede Nacht 7,5 Stunden zu schlafen. Ich tracke das jeden Tag auf meiner Uhr und gucke dann auch ganz genau hin, wie viele Stunden oder wie viele Minuten war ich wieder wach, wie viel war die Tiefschlafphase, wie weit war der andere Kram. Ich habe bestimmte andere Standards definiert. Mein Sohn zum Beispiel hat einen Standard, der geht nicht ins Bett, ohne dass er Zähne geputzt hat. Und das klingt jetzt banal, weil eigentlich hat das ja jeder von uns so für die Kinder im Kopf, aber dann ist es doch wieder spät geworden, dann ist da irgendwie was. Das gibt es nicht. Und der hat das so verinnerlicht, dass selbst wenn er im Auto eingeschlafen ist und du trägst ihn dann nach oben, wenn du nach einer langen Fahrt abends nach Hause kommst, dann ziehst du dem irgendwie einen Schlafanzug an und dann sagt der Papa, wir müssen noch Zähne putzen. Das sage ich, weiß ich. Aber der weiß halt auch, das wird auch gar nicht verhandelt. Das ist mir völlig egal, wie müde der ist. Zähne putzen mache ich dann notfalls. Aber das ist einfach ein Standard, der ist gesetzt und der wird auch nicht jedes Mal neu diskutiert. Und das ist eben auch der Effekt davon. Wenn du Standards klar kommunizierst und alle wissen die, brauchst du die tatsächlich gar nicht mehr wirklich anzusprechen, weil Leute einfach wissen, wie es läuft. Die wissen einfach, wie es läuft. Und das kannst du dann nachher auch von der persönlichen Ebene aufs Business übertragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal an unsere öffentlichen Veranstaltungen denke, da darf ich ja nichts machen. Meine Mitarbeiter haben ja immer Angst, dass ich eine Kiste hebe oder irgendwas schiebe oder irgendwie was halte und dann, weiß ich nicht, tut der Rücken weh, dann habe ich irgendeine Zerrung, dann kann ich nicht performe ich nicht richtig. Deshalb, die sagen immer, Philipp, bitte geh einfach irgendwo ins Zimmer oder geh was essen oder verschwinde einfach, triff dich mit irgendeinem hier in Stuttgart, in Leipzig, in Dresden oder was. Bitte geh einfach weg. Und dann bauen die das da alles auf und am nächsten Morgen komme ich dann erstmalig runter und dann stehen die Tische genauso, wie wir das besprochen haben. Dann ist die Beleuchtung genau, wie wir es besprochen haben. Dann ist die Soundakustik genau, wie wir es besprochen haben. Dann bekomme ich das Mikrofon, was perfekt auf meinen Kopf angepasst wurde. Dann weiß ich genau, wer macht was, wann, um welche Uhrzeit. Da ist genau festgelegt, wann machen wir ein Gruppenfoto, wann machen wir hier Pause, wo wird Pause gemacht, was gibt es in der Pause für Essen, wie läuft das ab. Ist alles definiert und dadurch hast du halt auch im Prinzip echt einen hohen Leistungslevel, was tatsächlich auch dazu führt, dass mich manchmal Leute fragen, wie viele Leute brauchst du eigentlich, um diese Qualität sicherzustellen? Und der Vorteil ist nämlich wirklich, wenn es ein Standard ist, brauchst du gar nicht so viele, weil du ja nicht so viel Informationsverlust hast. Die Leute müssen sich das nicht alles merken, sondern die greifen einfach auf routiniertes Verhalten zurück und davon kann man ja viel machen. Also wenn du oder ich jetzt hier, keine Ahnung, vielleicht für Weihnachten, für die Familie den Tisch decken, ich denke, du bist jetzt auch nicht 7, sondern eher ein bisschen so mein Alter, dann wirst du das auch schon ein paar Mal gemacht haben. Da musst du nicht überlegen, okay, warte, die brauchen wahrscheinlich einen Teller und dann brauchen die ein Messer und eine Gabel und ein Glas und vielleicht noch ein anderes Glas, wenn es jetzt noch ein anderes Getränk gibt. Vielleicht noch einen Suppenteller obendrauf, dann halt auch noch einen Suppenlöffel. Aber das ist ja ein Prozess, da brauchst du ja keine Checkliste für schreiben, weil jeder kapiert hat, wie das funktioniert. Wenn du natürlich mal auf dem Boden isst und mal sitzt da irgendwo in einem anderen Raum und dann machst du es mal so, dann muss jedes Mal ein riesen Abstimmungsprozess erfolgen. Und das ist eben das, was Kunden nervt. Deshalb Standards definieren, Standards halten, aber eben bei der Person anfangen und nicht erst bei den Mitarbeitern oder bei der Arbeitsumgebung, sondern erstmal sicherstellen, dass du dich selber im Griff hast, bevor du versuchst, allen anderen die Welt zu erklären und irgendwelche Regeln aufzustellen, an die sich alle anderen halten sollen. Das ist immer so ein bisschen das, was ich bei diesen Politikern so ätzend finde. Die haben in ihrem Leben noch nie gearbeitet. Die sind irgendwie in der Schule gewesen, manche ja auch ein bisschen länger, aber haben es trotzdem nicht geschafft, einen vernünftigen Schulabschluss zu kriegen. Dann sind sie in irgendeine Gruppe gekommen, da wurden sie, weil sie vielleicht ein bisschen reden konnten, gewählt. Dann haben sie irgendwann vielleicht ein politisches Amt. Die haben, wie gesagt, von Unternehmertum und allem, was damit zusammenhängt, überhaupt nicht den kleinsten Plan. Trotzdem verdienen die finanziell sehr gutes Geld, sodass sie denken, naja gut, also irgendwie kommt man ja auch mit wenig zurecht, obwohl es ja Quatsch ist. Deren wenig ist halt einfach für viele extrem viel. Nur, dass die normalen Menschen dafür halt arbeiten müssen und Leistungen bringen müssen, die müssen einfach nur da sein und einmal ein Mandat bekommen haben. Wenn die danach dann theoretisch nicht mehr zur Arbeit kommen würden und nennen das dann einfach, weiß ich nicht, vielleicht Homestudy oder Klausurtagung oder irgendwas anderes, ja, wird ja trotzdem abgerechnet. Gibt es ja genug Beispiele im Fernsehen, wo es dann heißt, die kommen morgens, melden sich kurz in dem Sitzungsregister an und fliegen dann ins Wochenende. Ist ja alles einfach grausam. Aber letztlich ist ja so, das sind ja die Leute, die erklären immer allen anderen, was sie machen sollen, wie man sich verhalten muss, was wie laufen soll. Und du denkst, okay, aber wie kommst du zu dieser Einschätzung? Was überzeugt dich davon, dass das der richtige Weg ist? Auf welcher Grundlage gibst du diese Empfehlungen raus? Aber die Leute merken gar nicht den Widerspruch. Das ist einfach grausam und das darf dir halt nicht passieren. Und gerade bei Standards gibt es so viele Chancen, sich selber einfach irgendwie erstmal auf Spur zu halten und zu prüfen, woran scheitert es immer wieder? Um daraus auch Verständnis abzuleiten, was muss man vielleicht berücksichtigen, wenn man andere Leute organisieren möchte, was ja als Chef und Chefin und Führungskraft allgemein immer notwendig ist, aber vielleicht, wenn du es bis zum Ende denkst, sogar auch als Verkäufer und Verkäuferin relevant ist, weil du musst ja einen Kunden auch führen. Aber ein Kunde führt, lässt sich ja auch nur führen, wenn du im Prinzip suggerierst, ich habe einen besseren Plan oder zumindest einen Ansatz, bei dem du keinen Schaden erleiden wirst. Und das resultiert ja aus der Art und Weise, wie der Kunde dich wahrnimmt. Und dann sind wir wieder bei dem persönlichen Standard. Das heißt, es beginnt ja auf der persönlichen Ebene und wird dann untermauert von souveränem Auftreten, starker Kommunikationsfähigkeit und allem, was damit so zusammenhängt. Aber viele Leute unterschätzen das halt. Und ich glaube, dass du da einfach zwischendurch mal prüfen solltest, gerade in den kleinen Details, wie zuverlässig bist du da eigentlich? Also wenn du dir zum Beispiel mal auf die Fahne geschrieben hast, immer pünktlich zu sein, dann track das doch auch mal wirklich. Also ich mache mir da ja einen Spaß draus, wirklich einen Spaß und ich muss jetzt auch sagen, mir geht da auch wirklich einer ab, wenn der Plan einfach perfekt aufgeht. Ich habe früher als Kind gerne Knight Rider und hier A-Team geguckt und dieser Hannibal, der hat ja immer gesagt, wenn dann am Schluss diese Mission erfolgreich zu Ende gegangen ist, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und ich habe gerade über das Englische gedacht, I love it when the plan comes together. Aber vom Prinzip ist halt einfach so, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das ist genau das, was ich auch habe. Ich gucke, okay, pass auf, wenn ich zu dem Kunden fahre, dann brauche ich laut Navi 1:59. Dann überlege ich, alles klar, wenn ich dann losfahre und dann ein bisschen schneller fahre und so weiter, dann müsste das klappen. Und wenn ich dann nahezu punktgenau zu dem Zeitpunkt, wo ich da sein möchte, da ankomme, dann freue ich mich riesig, dass ich das einfach wieder hingekriegt habe. Und auch von unterwegs. Manchmal rufe ich 2 Stunden entfernt von zu Hause an und sage immer, ich bin um 18.25 Uhr da. So, dann komme ich vielleicht um 18.17 Uhr, weil ich einen kleinen Sicherheitspuffer von 5 Minuten oder so eingeplant habe. Aber ich orientiere mich dann einfach an meinen Erfahrungswerten. Manchmal gibt das Navi ja unrealistische Zahlen vor, wo du sagst, ich kenne die Strecke, das wird nie im Leben so klappen. Dann musst du ein klein bisschen Puffer draufschlagen. Aber dann gibt es halt andere Strecken, wo du sagst, ja, das klingt zwar extrem weit, aber eigentlich kann ich da so schnell fahren, wie ich möchte. Meistens ist da auch nichts los. Das Navi rechnet ja mit irgendwelchen Durchschnittswerten, aber ich kann einfach viel, viel flotter fahren. Und ich freue mich dann einfach, wenn es richtig gut funktioniert, weil ich ja auf der einen Seite nicht nur pünktlich werden sein möchte, sondern auf der anderen Seite halt auch in irgendeiner Form nicht da unnötig lange rumstehen will. Das heißt, ich muss ja den Spagat immer aus 2 Dimensionen managen und daran scheitern ja schon viele. Und da möchte ich dich einfach wirklich zu inspirieren, weil es sind die Kleinigkeiten, an denen die Leute nachher festmachen, ob sie dir ein großes Projekt zutrauen wollen oder nicht. Und manchmal muss man auch Leuten einfach helfen, die ein bisschen zu euphorisch sind. Ich war jetzt tatsächlich gerade so ein bisschen geschockt. Wir haben eine Buchung bekommen. Ich soll als Speaker in Ostbelgien auftreten. Als sie mich angefragt haben, habe ich gedacht, die wollten mich veralbern, weil soweit ich weiß, spricht man in Belgien Flämisch oder auch Französisch. Ich könnte in Französisch auf keinen Fall einen Vortrag halten, auch wenn ich das mal ein bisschen in der Schule gelernt habe. Und Flämisch kann ich schon mal gar nicht. Ich weiß, dass viele von den Belgiern und den Holländern auch irgendwie Deutsch können, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Vortrag in Deutsch hören wollen, weil das Vokabular ist ja in so einem Business-Vortrag doch ein bisschen was anderes, als wenn du irgendwie auf dem Weg zum Fritten- oder Frikandelbude gehst und dann da mit den Holländern in dem üblichen Touristenkontext agierst. Aber jetzt kam halt diese Anfrage, jetzt haben wir da irgendwie eine Buchung, die erwarten irgendwie 406 Leute, ich bin total gespannt und die haben tatsächlich festgestellt oder uns mitgeteilt, dass es in dieser Region einfach eine deutsche Region gibt in Belgien und die sprechen alle Deutsch. Jetzt bin ich sehr gespannt, aber das ist jetzt von hier so ungefähr 2, 2,5 Stunden weg. Jetzt habe ich mit meinem Team da kurz drüber gesprochen, wie wir da hinfahren, ob wir da übernachten oder ob wir da wieder abends noch abreisen. Dann habe ich erklärt, was wir da alles an Video- und Fotomaterial erstellen sollen, weil ich da eine gute Idee habe. Also ich habe eine Idee, wo ich glaube, dass es gute Ergebnisse bringen würde. Ob das nachher eine gute Idee ist, wird sich im Nachgang rausstellen. Aber ich habe zumindest mal vorgegeben, wie ich das haben will. Und dann habe ich über die An- und Abfahrt gesprochen und dann sagten die, okay, dann fahren wir dann los. Und dann dachte ich so, nee. Er sagt, ja, aber das müsste doch passen, will das ja nicht weit und das ist auch kein Industriegebiet und so weiter. Ja, ich sage, aber wenn wir doch nur eine halbe Stunde Verzögerung haben, weil irgendeiner vor uns einen Unfall baut, dann sind wir entweder extrem unter Strom, was einfach keine gute Einstiegsbasis in so einen Vortrag ist, wenn du sowieso schon durchgeschwitzt bist, weil du einfach Stress vorher hattest. Du musst halt irgendwie entspannter da loslegen können, aber gleichzeitig wirkt das ja auch hochgradig unprofessionell. Ich sage, lass uns mal lieber eine Stunde Sicherheitspuffer einplanen, dann können wir auf jeden Fall vor Ort noch was essen, weil ich würde immer gerne essen, bevor ich auf die Veranstaltung gehe, weil das ist auch ein Tipp, habe ich an anderer Stelle in der Podcast-Folge schon mal erläutert. Wenn du auf Veranstaltung gehst, geh immer satt dahin, weil wenn du schon gegessen hast, kannst du dich besser mit den Leuten unterhalten, weil du nicht die ganze Zeit an den nächsten Happen denkst, den du irgendwo greifen willst, und du kannst dich vor allen Dingen zu Leuten an den Tisch stellen, die du als interessanter Gesprächspartner einstufst, und weil du ja fertig bist mit Essen, kannst du die halt im Prinzip von dir und deinem Angebot und allem, was du so an großartigen Dingen für sie tun könntest, überzeugen, während die nicht weglaufen können, weil die dann mit ihrer Suppe oder ihrem Brot oder was weiß ich, was man heute auf so Veranstaltungen isst, häufig auch mal eine Currywurst, in irgendeiner Form gefangen sind und auf jeden Fall zuhören werden. So, von daher satt hingehen, das müssen wir da in Ostbelgien genauso machen. Aber da habe ich auch gedacht, klar, sagten meine Leute, das geht, weil wir haben dann immer noch eine Stunde vorher Zeit, weil die Veranstaltung öffnet halt vorher und dann irgendwann später geht es erst los. Das ist ja immer mit so einer Warm-up-Phase verbunden. Aber ich habe gesagt, ja, aber wir müssen doch die Kameras aufbauen und auch das ganze andere da austesten mit der Beleuchtung und so, wo ich mich am besten hinstelle für gute Fotos und so weiter, bevor die ganzen Leute dabei sind, dass das so ein bisschen nachher auch mehr diesen magischen Moment da auslöst. Dann haben sie gesagt, ja, okay, hast recht. So, aber das ist jetzt für mich echt ein kleiner Aha-Moment gewesen, weil die Leute, die da für mich arbeiten und mit mir so Planungen machen, das sonst voll drauf haben. Aber an der Stelle waren wir eben unterschiedlicher Meinung. Am Schluss, gut, haben sie sich meiner angeschlossen, ob das jetzt der Fall ist, weil ich der Chef bin, oder ob sie sagen, ja, eigentlich sind das ganz gute Argumente, die er da in den Raum geworfen hat. Das ist jetzt ja eine Frage, die haben wir nicht abschließend geklärt. Aber trotzdem, du musst einen Standard definieren. Und jetzt zum Abschluss, du musst dann auch in dem Zusammenhang darauf achten, dass du dich nicht im Vorfeld lächerlich machst, weil dein Standard halt einfach schlecht ist. Also wie oft kriege ich zum Beispiel so Meldungen von irgendwelchen Leuten, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Hey, hallo, ich habe gesehen, Sie sind da mit Ihrer öffentlichen Veranstaltung, einem Roadshow-Termin in meiner Stadt. Ich habe eine super große Anhängerschaft auf Social Media. Gibt es da irgendwelche Sonderkonditionen, wenn ich ein paar Postings verspreche? Oder da gibt es Leute, die sagen, ja, ich würde dann mal zwischendurch kurz gratis vorbeikommen, weil ich will den Semmel einmal persönlich kennenlernen und so weiter. Wo ich mir immer denke, immer Leute, bleibt bloß weg. Also was ist denn das für ein Luscheneinstieg in so eine eventuell nachher professionelle Interaktion? Also ich meine, kauf dir ein Ticket, idealerweise in der ersten Reihe, nutz die Gelegenheit, in der Pause dann direkt zu mir kommen zu können, mit mir ins Gespräch zu kommen, und vielleicht habe ich einen Tipp für dich oder auch vielleicht eine Kooperationsempfehlung oder irgendjemanden, mit dem ich dich in Zusammenhang bringen kann, wo du ein Vielfaches von deinem Investment zurückkriegst. Aber du kannst doch nichts von mir erwarten, wenn du da auf so einer, ja, auf so einer Loser-Schiene reinrutscht und sagt, ja, ich habe mir mal versucht, erstmal ein Ticket zu erschleichen, weil ich da schon im Prinzip signalisieren wollte, dass ich immer mehr so an meinen Vorteil denke als an gemeinsame Wertschöpfung. Ich wollte mir auch erstmal, ohne dass ich überhaupt was abgeliefert habe, ohne dass es überhaupt die Möglichkeit gab, mich kennenzulernen, schon mal meine Forderungen titulieren, damit Sie schon mal wissen, Herr Semmeroth, wie ich so ticke. Ja, gut, dass du das klar kommunizierst, weil dann brauchen wir beide schon mal gar kein Gespräch. Und ich gebe das ja hier immer so klar wieder, und das wirkt jetzt für den einen oder anderen dann vielleicht auch ein bisschen arrogant, aber wenn du hier immer noch dran bist und wenn du meinen Podcast häufiger hörst, gefällt es dir ja vielleicht auch, weil das ist im Endeffekt einfach ja mein Anliegen. Ich will ja hier niemanden ärgern oder so. Ich möchte euch einfach nur wachrütteln und sagen, Leute, manchmal findet man Sachen total pfiffig. Habe ich früher auch gemacht, als ich da 2021, 22 war. Dann versuchst du irgendwie über Kontakte günstiger an ein Ticket ranzukommen. Dann versuchst du dich irgendwie da reinzuschleichen. Dann versuchst du in irgendeiner Form Dinge möglich zu machen, die nicht so ganz normal sind. Findest das unheimlich pfiffig? Das würde ich heute nicht mehr machen. Also ich war früher auch mal irgendwie auf einer Veranstaltung, da, die war in Düsseldorf in so einem großen Ding. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Irgendwie heißt das Dom, IS Dom oder so ähnlich, bin ich ganz sicher. Aber da war Bill Clinton für einen Vortrag. Ja, und dann habe ich mir gedacht, da kommen bestimmt alle hin. Das war damals vom AWD und so eine große Finanzdienstleisterrunde. Ich war da einfach nur drüber informiert worden. Ich war gar nicht beim AWD, aber ich kannte da Leute. Da habe ich mir gedacht, die ganzen Finanzdienstleister werden da alle irgendwie im schwarzen Anzug hingehen und wahrscheinlich dann mit Krawatte und so. Und dann bin ich einfach in der schwarzen Hose mit dem weißen Wollpullover da hingegangen, weil ich gedacht habe, da fällt es auf jeden Fall mal auf. Da wird jeder irgendwie mit dir ins Gespräch kommen wollen, weil jeder so denkt, ey, was ist denn mit dem Typen hier los? Der sieht so komplett anders aus als wir alle anderen. Das würde ich heute wahrscheinlich so nicht mehr machen. Ich glaube, das würde ich heute auch einfach aus Respekt so nicht mehr komplett machen, weil ich da einfach mental, ja, mich da weiterentwickelt habe und denke, man muss sich nicht über solche Sachen da in Szene setzen. Damals fand ich das pfiffig. Damals fand ich auch super, dass ich da wieder 1000 Leute kannte. Dann kannst du umsonst parken, dann kommst du umsonst rein, dann kommst du vielleicht auch umsonst in den VIP-Bereich. Aber irgendwie sorgt das aus meiner Sicht auch dafür, dass dein Ruf so ein bisschen beschädigt wird. Und deshalb lass das sein, zahl den vollen Preis, vielleicht sogar ein bisschen mehr, und dann im Endeffekt guck einfach mal, was daraus wird. Wenn du dir zum Beispiel auch mal ein Ticket für irgendeine Veranstaltung kaufst und du kannst nicht kommen, dann hör auf rumzujammern, dann kauf einfach nochmal ein Ticket. Wenn die Leute auf der anderen Seite ein bisschen pfiffig sind, dann werden die sagen, hä, wie du hast jetzt nochmal ein Ticket gekauft? Du hast doch schon ein Ticket. Ja, da ist mir was dazwischen gekommen. Ja, warum hast du nicht einfach kurz Umbuchungspauschale? Dann sagst du, ja, das ist nicht mein Stil. Und dann hast du auch mega viele Pluspunkte und wirst natürlich im Nachgang wahrscheinlich trotzdem davon profitieren. Und es gibt so viele Möglichkeiten, sich von der ganzen Masse abzuheben. Und das ist ja Grundlage für Erfolg im Verkauf. Das reflektiert positiv auf deine Persönlichkeit zurück. Das erlaubt dir, einen gewissen Standard zu definieren. Damit habe ich, glaube ich, einen guten Bogen zum Einstieg in diese Folge gefunden. Deshalb höre ich an der Stelle jetzt auch auf. Denk bitte daran, du kannst die Leute nur ein einziges Mal von dir als Person überzeugen. Wenn der Trust weg ist, kommt er nicht mehr zurück. Deshalb tu alles dafür, dass man dich direkt als Leistungsträger und Leistungsträgerin wahrnimmt, dass du danach den Eindruck, den die Leute positiv von dir gewonnen haben, einfach nur bestärkst und nicht permanent verwässerst durch irgendwelche Luschenaktionen drumherum. Hör bei irgendwelchen Strategien nicht auf die Leute, die du selber manchmal ein bisschen komisch findest, weil das nicht ganz so ideal dann auch für dich ist, wenn dir diesen Einfluss wirken lässt und vielleicht sogar daraus Umsetzungsimpulse ableitest. Und freue dich einfach mit mir zusammen auf die nächste Folge. Danke, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist.